AI in Finance, dein Podcast über künstliche Intelligenz in Payment, Banking und Fintech mit Sascha Dewald und Mike Klotz. Wir sprechen darüber, wie Technologie die Finanzwelt revolutioniert. News, Insights und Real Talk. Kompakt, einladend und motivierend. Kartenzahlungen? Ja klar. Hohe Gebühren? Nein, danke. Einfach, sicher, garantiert. GLV Flex macht Girocard-Zahlungen am POS einfach, sicher und planbar. Dank Dauermandat laufen Transaktionen bis zu 36 Monate ohne erneute Unterschrift. Und Zahlungsausfälle? Die gibt es nicht. Garantierte Zahlungen, voller Cashflow, null Risiko. Deine Lösung für sichere und flexible Zahlungen. First Cash Solution. Payment where you are. Entdecke uns auf www.1cs.de.
Hallo und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe des Payment und Banking AI in Finance Podcast mit meinem lieben Freund und Kollegen Sascha Dewald und mir. Ich bin Mike Klotz und ich habe gelernt, wir müssen gar nicht mehr so eine lange Intro machen, weil wir haben ja jetzt so einen schicken neuen Intro-Jingle, der vorneweg immer gestellt wird. Deswegen reicht es, wenn wir uns kurz fassen, was ich jetzt schon nicht mehr mache. Ich sage jetzt erstmal Hallo, lieber Sascha, wie geht's dir?
Moin Mike, mir geht's ganz fantastisch, aber tatsächlich das mit dem Jingle, das wollte ich auch noch ansprechen, sonst ist es so ein bisschen doppelt gemoppelt und eigentlich wollen wir das ja nicht, sondern wir wollen ja ganz schnell zum Punkt kommen, den Smalltalk haben wir uns ja vorher schon abgegriffen, oder?
Das stimmt, ein bisschen zumindest. Und ich gucke auf unsere schlaue Liste und es gibt viele News, doch bevor wir in die News einsteigen, erstmal ein Mea Culpa, denn Ich habe vergessen, in der letzten Ausgabe die Shownotes nachzureichen. Das habe ich bereits getan. Und was noch viel wichtiger ist, ich würde die Shownotes vom letzten Mal, weil viele spannende Links dabei waren, einfach in die Shownotes in dieser Ausgabe nochmal mit dabei packen. Dann habt ihr quasi die doppelte Ladung an Links und Tools, die wir mitgebracht haben. Mea culpa, ich habe es einfach versäumt. Sorry.
Ja, du sagst versäumt, ich sag verkackt. Schönen Dank. Aber gut, wenn du es jetzt, wenn du es nachholst, dann wird es eine ewig lange Liste, weil ich glaube tatsächlich von den Themen, über die wir heute sprechen, da sind auch viele relevante Shownotes nochmal mit dabei, um so ein paar Sachen nachzulesen. Genau, wir haben ja ich fange einfach mal irgendwie an, weil ich glaube, es gibt sehr viel aus China diese Woche. Und auch wenn dazu seit unserem letzten Podcast schon ganz viel gesprochen und auch geschrieben wurde, wollen wir nochmal so die neuesten Entwicklungen rund um DeepSeek mit so ein paar Einordnungen von uns beiden vornehmen. Und ich finde das ja besonders spannend. Ja?
Kleinen Einwurf, was ich gehört habe. Es gab nämlich in der Tat Feedback, total positiv. Und wir waren wohl mit die Ersten, die es zumindest bei uns in der Bubble richtig angeteasert und gehypt haben. Also der Podcast kam raus und zwei Tage später war die Major Press sozusagen auf DeepSeek. Deswegen, mich wundert das nicht, weil wir haben ja immer die heißesten Nachrichten. Und ich übergebe wieder an dich, lieber Sascha.
Nee, total. Und das wollte ich nämlich auch gerade machen, den Punkt. Für mich bist du irgendwie Faktenfinder Nummer eins, weil das ist, du bist der Erste gewesen, in meinem gesamten Umfeld zumindest, der vor genau 4 Wochen, ich weiß gar nicht, ob es Hugging Face war oder wo auch immer, du was gefunden hast, während du wild rumrecherchiert hast. Und erst eine Woche später, danach, gab es halt erste Presseberichte. Und seitdem gibt es ja irgendwie kein Halten mehr. Das heißt, man kann eigentlich schon fast sagen, du mit deiner sehr investigativen Journalismusberichterstattung hast so ein bisschen den Ball ins Rollen gebracht. Genau. Aber
vielen Dank. So kennt man mich.
So kennt man dich. Wir warten jetzt auf den nächsten Leak. Aber was ist passiert? So, die chinesische KI-Schmiede DeepSeek, kann man ja mittlerweile eigentlich fast sagen, hat ja letzte Woche mit ihrem R1-Modell für, ich würde sagen, viel Nervosität in der westlichen Tech-Welt gesorgt. Ja, die haben das geschafft, offenbar ein extrem leistungsstarkes KI-Modell zu entwickeln, ohne die neuesten US-Chips und zu deutlich geringeren Kosten als die Konkurrenz aus den USA. Und ich finde, das Timing könnte an der Stelle halt irgendwie auch eigentlich kaum brisanter sein, denn nur wenige Tage vor der DeepSeek-Ankündigung hatte die US-Regierung ja dieses gigantische 500 Milliarden Dollar Paket für KI-Forschung und Infrastruktur vorgestellt, worüber wir im letzten Podcast kurz gesprochen haben. Und da fragt man sich natürlich immer, ne, ist das Zufall? Ist das eine wohlplatzierte Kampfansage aus dem Osten heraus? Aber am Ende bleibt ja immer die Frage im Raum, wie kann DeepSeek eigentlich so effizient sein? Und dazu wurde ganz, ganz viel auch gemutmaßt in den Medien. Und ich glaube, ganz am Ende ist es so, wenn man die vielen Artikel liest, es ist vor allem Optimierung statt von diesem Trainings-Overkill, den die meisten aktuellen oder historischen Modelle haben, statt sich also auf massiven Hardware-Einsatz von NVIDIA-Chips zu verlassen, hat DeepSeek vor allem so ihre eigene Trainingsmethoden sehr stark optimiert und haben ihre Ressourcen vermeintlich oder offenbar, mal sehen, clever genutzt. Ja, ich glaube, dann gibt es so ein Thema, das nennt sich Destillationsansatz. Das heißt, die Idee davon ist, dass große, sehr ineffiziente Modelle im Vorfeld genutzt wurden, um datenoptimierte und damit kleinere Nachfolgemodelle zu erstellen. Das ist so eine ganz bewährte Methode, die hier offenbar so ein bisschen aufs nächste Level gehoben wurde. Jetzt muss man natürlich trotzdem kritisch hinterfragen, welche großen Modelle dienten denn als Training? Da gibt es jetzt auch mittlerweile schon sehr viel Artikel darüber, dass wahrscheinlich sogar halt diverse ältere OpenAI-Modelle das Training halt irgendwie waren.
Was witzig ist, weil man hat sich immer beschwert, dass OpenAI ja kostenlos auf Daten zugegriffen hat. Und jetzt beschwert sich OpenAI, dass man kostenlos auf Daten zugegriffen hat.
Ist was ganz anderes, Mike. Was ganz anderes.
Ja. Okay.
Ja, und ich glaube, schlussendlich ist es, also die Kosten sind trotzdem spannend. Ne? Also das Thema günstige Infrastruktur schlägt halt hier rein, weil es wurden angeblich nur 2000 von diesen H800 GPUs von NVIDIA genutzt für das Training. Und der prognostizierte Kostenaufwand lag wohl bei 5,5 Millionen Dollar, was im Vergleich zu all den anderen großen Vereinen, aber natürlich zu OpenAIs Milliardenbudget ein absoluter Witz ist. Ja, und zusätzlich hat DeepSeek sein Modell jetzt auch noch als Open Source veröffentlicht. Ja, das ist ja, finde ich, für China zumindest sehr, sehr ungewöhnlich, wo KI-Forschung ja normalerweise sehr strikten Regeln unterliegt. Aber am Ende hat es natürlich auch Vorteile, weil es treibt die Innovation weltweit an, ja? Und könnte natürlich schon ein bisschen auch OpenAI und Mistrals kommerzielle Dominanz herausfordern. Und es gibt China auch so eine, ich weiß nicht, so eine PR-Karte in die Hand, weil sie natürlich jetzt mit der freien KI-Entwicklung als Schlag gegen diesen schlimmen, restriktiven Westen auch arbeiten können.
Wobei das interessant ist, denn es gibt ja nicht wenige Threads auf Reddit zu DeepSeek, wo es darum geht, was man DeepSeek alles fragen kann. Erstmal pauschal alles, aber sobald es dann um China oder Taiwan geht, sind die Antworten doch mitunter sehr begrenzt und auch sehr unterschiedlich, wie als wenn du OpenAIs ChatGPT fragst. Also ganz so frei ist dieses Modell dann zumindest, wenn es um die eigene Heimat sozusagen geht, nicht.
Aber es ist witzig, du kannst es dir richtig anschauen, wie das funktioniert, wie diese Zensur der heiklen Themen funktioniert. Wir hatten das im letzten Podcast schon einmal anmoderiert, aber ich habe es jetzt mal selbst getestet am Wochenende. Weil wenn du, genau wie du sagst, über Taiwan, die Uiguren oder Tiananmen fragst, dann kommt erst so eine faktenbasierte Antwort. Die wird dann quasi in der nächsten Bruchteil der Sekunde gelöscht und durch eine ganz harmlos weichgewaschene Antwort ersetzt. Es scheint irgendwie clever, aber es ist wirklich fragwürdig als Methode. Ja.
Genau, das Schöne ist halt an DeepSeek oder in dem Fall sehr offensichtlich, man kann DeepSeek ja beim Denken zusehen. Für die Hörerinnen und Hörer, die DeepSeek noch nicht getestet haben, einfach sich anmelden. Man kann das mit einer Fake-E-Mail machen oder auch einfach mit einer ganz normalen E-Mail-Adresse und dann kann man es kostenlos nutzen. Vollumfänglich kostenlos nutzen, das ist ganz, ganz wichtig. Und es ist ein sehr starkes Modell und sehr starkes Tool. Und es gibt halt einen Button, den man anhaken kann. Und dann sieht man, wie das System im Prinzip nachdenkt. Also man stellt eine Frage und dann liest man die Gedanken sozusagen. Und dann passiert genau das. Ja, es werden dann alle Fakten aufgerufen. Die werden aber ganz schnell wieder gelöscht. Nee, das darf ich nicht sagen. So nach dem Motto.
Total, aber auch da, wenn ihr es ausprobieren wollt, ihr habt zwei Möglichkeiten. Ihr könnt es entweder über den App Store runterladen. Und heute Nacht kam eine E-Mail vom Perplexity CEO, dass man ab jetzt DeepSeek auch als Modell in Perplexity hinterlegen kann. Und was ich so ganz spannend finde in der Mail ist, dass der Datenschutz total im Vordergrund steht, weil das läuft nämlich auf Servern in der EU und die Zensur umgangen wird. Ich habe mir so einen Satz mal rauskopiert hier aus der E-Mail. Da schreibt der CEO von Perplexity: "Furthermore, we have eliminated all censorship on answers. You can ask it about any topic, even ones that are censored on the DeepSeek app, giving you unbiased and accurate answers." Keine Ahnung, wie sie das machen, aber das ist tatsächlich cool.
Und schon sind wir wieder bei unserem Lieblingstool Perplexity. Die machen es einfach möglich. Ja, da kannst du mittlerweile jedes Modell auswählen und nach wie vor Tool Nummer 1, wenn es um AI und KI geht.
Ja, total. Lass uns mal kurz einmal bei DeepSeek bleiben. Ja, es gibt auch so zwei, drei News in diesem ganzen großen Kosmos hier drumherum. Also ich glaube, warum ist das alles schon sehr wichtig, was hier gerade passiert? Und jetzt unabhängig auch davon, dass die ganzen westlichen Tech-Aktien hier irgendwie hart abgeschmiert sind, zum Anfang der Woche sich jetzt trotzdem wieder stabilisiert haben. Aber ich glaube, man sieht, dass dieser Wettbewerb im ganzen Thema Artificial Intelligence sich total globalisiert. Ja, weil die Zeiten, in denen jetzt einfach wirklich ausgeprägt nur US-Firmen wie OpenAI und Google die Nase vorn haben, die sind jetzt offenbar vorbei. Ja, ich glaube, damit zeigt sich auch, dass China einfach ein ernstzunehmender KI-Player ist, auch trotz der neuen US-Handelsbeschränkungen, die Donald Trump ja auch schon erlassen hat. Und am Ende zeigt das halt auch diesen Preis-Leistungsschock für die Industrie. Also, ne, dieses Modell von DeepSeek zeigt einfach, dass High-End Artificial Intelligence auch mit begrenzten Ressourcen gebaut werden kann. Und ein Modell, was dann auch kleinere Player weltweit irgendwie auch inspirieren dürfte, da halt in diesem KI-Game mitzuspielen. Und die Frage ist halt jetzt, gibt es eine neue Welle von chinesischen KI-Durchbrüchen? Was macht diese potenzielle Welle dann irgendwie auch mit den aktuellen Playern, mit den Tech-Aktien, in den AI-Aktien natürlich auch? Und ich glaube, am Ende ist es diese Kombination aus effizientem Training, aus Open Source, aus niedrigen Kosten, die dann einfach alle Tech-Giganten weltweit wirklich unter Druck setzen wird und natürlich auch weitere politische Diskussionen anheizen wird. Genau, und ein zweites Ding rund um DeepSeek war ein sehr spannendes Interview, was wir verlinken, und zwar von Dario Amodi, das ist der CEO von Anthropic. Der hat sich mal so zur aktuellen KI-Debatte geäußert und hatte so ein paar typische Paukenschlag-Punchlines, möchte ich sagen. Ja, das Erste ist, er hat sein neues Modell, Claude 3.5 Solid, quasi announced, also dieses Spitzenmodell, und hat halt auch gesagt, PS, das Ding wurde auch nicht für Milliarden gebaut, sondern auch nur für ein paar 10 Millionen Dollar. So, also er tritt damit so ein bisschen auch Sam Altman von OpenAI auf die Füße, der ja für das letzte Modell ungefähr 1 Milliarde Euro an Trainings-Dollar genutzt hat. Und sagt, zu teuer war es gar nicht.
Genau, aber nicht nur in Richtung OpenAI, sondern auch in Richtung DeepSeek. Was er nämlich auch sagt, in dem Zusammenhang, da kommst du bestimmt drauf oder wolltest drauf kommen, ist, er sagt auf der einen Seite, dass die neuen Modelle heute insgesamt nicht mehr so teuer sein werden, weil man genau, ja auch dazu lernt über die Jahre. Das heißt, die Entwicklung neuer LLMs ist sehr viel günstiger möglich. Und weil wir gerade über DeepSeek gesprochen haben, ich nehme es ein bisschen vorweg, das Thema, was immer gesagt wird, ist ja, dass DeepSeek nicht nur so günstig in der Entwicklung, sondern auch so effizient in dem Energieverbrauch ist. Das stimmt. Es stimmt aber nicht mehr dann, wenn es darum geht, Antworten zu geben. Denn um Antworten zu geben, verbraucht DeepSeek drei bis viermal so viel Energie wie beispielsweise ChatGPT. Das heißt, die Entwicklung des LLMs war nicht so ressourcenhungrig, dafür aber das Antworten der Fragen. Das liegt einfach daran, weil DeepSeek halt anders auf Fragen arbeitet. Es gibt so ein Chain of Thought, also das ist im Prinzip genau das, was man sieht, dieses immer wieder Nachdenken, Nachdenken, Nachdenken. Das verbraucht natürlich Energie, macht das die Antworten effizienter oder vielmehr aussagekräftiger, und es wird weniger fantasiert, verbraucht aber eben auch mehr Energie. Und du hast es gerade gesagt, der Anthropic CEO geht genau auf diese Punkte zusätzlich mit ein, ja.
Ja, total gut. Und das ist, also er sagt halt am Ende, die Sachen, die du gerade formuliert hast, das ist vor allem so ein Reproduktionsmodell, ja, weil er sagt, R1 von DeepSeek, das nutzt einfach schon bekannte Methoden, ist natürlich effizienter, aber es ist kein wirklicher Durchbruch, wie es jetzt auch in der medialen Berichterstattung gefeiert wird. Er nennt das Ganze so ein Shifting the Curve Principle, glaube ich. Also er sagt, auch was heute noch teuer ist, wird in ein paar Jahren total günstig sein. Und genau das Gleiche ist, was vor einem Jahr noch 1 Milliarde gekostet hat bei OpenAI, ist jetzt einfach günstiger. Aber es ist eine Optimierung, es ist keine Innovation. Und er sagte, der eigentliche Fortschritt liegt halt gar nicht in diesem R1-Modell, sondern in dem V3-Modell von DeepSeek. Und er sagt halt, das ist so die nächste Generation. Und er sagt aber auch, wenn du sowas bauen willst, brauchst du weiterhin Millionen von Chips. Das heißt, diese ganze Industrie rund um Nvidia, AMD und Co. bleibt halt weiter total gehypt, weil du einfach eine extreme Nachfrage dann auch weiterhin haben wirst. Er hat noch so ein paar andere Sachen gesagt, die sind eher so dahin gepuncht von ihm, nicht so richtig eingeordnet, aber es gibt so ein paar kleine Absätze. Da sagt er, schon 2026, 2027 sieht er, dass künstliche Intelligenz die menschliche Intelligenz übertreffen wird. Also er nutzt erstaunlich wenig Konjunktive. Und er sagt, dass, worüber wir auch im letzten Mal gesprochen haben, Reinforcement Learning, wird einfach so das neue große Ding. Also künstliche Intelligenz, die durch Belohnungssysteme eigenständig lernt, anstatt immer nur auf diesen massiven Datenbergen, wie du es halt auch gerade beschrieben hast, zu basieren.
Vielleicht ist das auch der Grund, warum gerade bei OpenAI wieder einmal einige Menschen aus dem Security-Team gekündigt haben, mit dem Hinweis, dass ihnen das alles zu spooky ist. Aber wir müssen, glaube ich, bald wieder eine Doomsday-Folge machen, nur um zu diesem Thema, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass wir ja nicht mehr so viel Zeit haben bis zum Jahr 2026.
Das stimmt total. Genau, Italien hat auch mal wieder direkt reagiert, denn die italienische Datenschutzbehörde hat den chinesischen Betreibern der App DeepSeek direkten Stopp erstmal auferlegt, und zwar mit sofortiger Wirkung. Und ich glaube, die Argumentation war eine unklare Datensammlung. Das heißt, die haben jetzt DeepSeek erstmal gesagt, sie sollten erklären, welche personenbezogenen Daten italienische Nutzer quasi dabei erfassen. Und das machen sie so ein bisschen wie 2023. Da hatten wir einmal kurz, glaube ich, drüber gesprochen, ganz am Anfang von unserer Podcast-Historie, dass die Italiener schon OpenAI ins Visier genommen hatten und quasi Ermittlungen gegen ChatGPT eingeleitet hatten. Die hatten damals, glaube ich, so eine 15 Millionen Dollar Strafe für OpenAI getan. Das war kein Problem jetzt für Sam Altman, die zu bedienen. Es zeigt so ein bisschen, dass Italien damit so der erste Dominostein auch sein könnte, wenn es darum geht, weitere europäische Länder dass die auch nachziehen und quasi chinesische KI-Apps einfach noch stärker regulieren. Und es ist auch so ein bisschen schwierig vielleicht für DeepSeek, weil wenn mehr Länder, wie jetzt auch Italien, datenschutzrechtliche Bedenken äußern, dann könnte natürlich dieser aktuelle Anfangshype um die App auch ein Stück weit abkühlen. Also ich glaube, wir kommen ja auch gleich nochmal so ein bisschen auf EU AI Act, ne? Aber ich glaube, die Kombination aus künstlicher Intelligenz, Datenschutz ist einfach irgendwie weiterhin so eine tickende Zeitbombe. Ja, ich glaube, wer Daten nutzt als Modellbetreiber, der muss dann auch liefern um die entsprechende Transparenz, was die meisten einfach nicht können, gar nicht wollen oder nicht können. Oder ganz am Ende gibt es halt Konsequenzen.
Und auch dazu, wir haben ja auch gleich noch 2, 3 News. Genau, du sagst, dass der EU-AI-Act, der Anfang der Woche, Anfang dieser Woche.
Sonntag, oder?
Sonntag, ja, genau. Am 1. In Kraft getreten ist. Dann hat Donald Trump ein neues Dekret unterschrieben, was das Gegenteil vom EU-AI-Act ist, wenn man es genau nimmt. Und ich glaube, auch dann können wir, glaube ich, oder sollten wir nach jetzt inzwischen einem Jahr nochmal eine Folge zu machen. Gar nicht so sehr, was ist der EU-AI-Act, sondern einfach auch die Konsequenzen. Weil bei mir schlagen immer 2 Herzen an der Brust. Auf der einen Seite, wir sind immer sehr heiß und wissbegierig, diese ganzen neuen Tools auszuprobieren und auch immer wieder fasziniert. Aber auf der anderen Seite ist natürlich Regulatorik wichtig. Und ich habe so ein bisschen Angst, dass so ein Protektionismus halt entsteht, im Sinne von, dass wir vielleicht dann tatsächlich irgendwann abgehängt werden. Weil du sagst auf der einen Seite, naja, DeepSeek muss sich auch überlegen, in Europa aktiv zu sein und müssen sich dann Regulatorik oder Regulatoren anpassen. Die Frage ist halt, tun sie das oder sagen sie, naja, dann können die Europäer halt nicht, ja, sie ehren wir. Also das ist immer so die, keine Ahnung, ja, ich meine, Europa ist groß, aber auf der anderen Seite ist die Frage, was am Ende stärker ist, ja, also wo der Druck größer ist, die Angst abgehängt zu werden oder knicken große Companies wie OpenAI und DeepSeek und wie sie alle heißen, dann vor unserer Regulatorik ein. Ich weiß es nicht.
Das ist weiterhin die total spannende Diskussion an der Stelle. Und also, wie wir gesagt haben, seit Sonntag, also dem 2. Februar, glaube ich, gilt in der EU jetzt dieses neue Verbot für KI-Systeme mit diesem inakzeptablen Risiko. Ja, es gibt ja diese Kategorisierung in 3 respektive 4 mit einer Unterkategorie Risiken. Also solche erstmal, die als potenziell gefährlich eingestuft werden, die sind damit gemeint, mit diesem inakzeptablen Risiko. Und damit macht die EU einmal mehr deutlich, dass sie es mit der KI-Regulierung ernst meint, anders als Donald Trump mit seinem neuen Dekret. Und jetzt gibt es erstmal 2 Phasen. Ne? Und vielleicht brauchen wir dafür wirklich nochmal einen Deep Dive, weil jetzt geht es richtig ans Eingemachte. Ne? Phase 1 gilt ab jetzt sofort und die bedeutet, dass die Regulierungsbehörden jetzt KI-Anwendungen, die gegen diese neuen Regeln verstoßen, mit sehr horrenden Strafen schon belegen können. Ja? Das sind, glaube ich, irgendwie 35 Millionen pro Fall oder sogar 7% des Jahresumsatzes. Und danach kommt Phase 2 ab Sommer und dann beginnt quasi die vollständige Durchsetzung mit sehr, sehr strengen Kontrollen. Ja, und zu diesen, wir haben das, oh Gott, wann war das, vor einem Jahr, oder?
Letztes Jahr, im Frühjahr, genau, Februar jetzt auch, ja.
Ja, genau, da haben wir einmal so aufgeführt, was ist überhaupt inakzeptables Risiko? Ja, das war so Social Scoring, also wie man das so aus China kennt, also Bewertung von Menschen anhand ihres Verhaltens. Wir haben gesagt, dazu gehört manipulative künstliche Intelligenz, die dann Entscheidungen bewusst beeinflussen kann. Und es gehört aber auch biometrische Massenerfassungen dazu. Also ne, Gesichtserkennung ohne Zustimmung und Co. Hier gibt es ja die entsprechenden Ausnahmen von Strafverfolgungsbehörden. Haben wir ja schon mal drüber gesprochen, wann sie die eigentlich nutzen können und wann nicht. Aber die Frage ist ja immer, was bedeutet das ganz am Ende auch für die Unternehmen? Und am Ende betrifft dieses Gesetz alle Firmen, die in der EU tätig sind. Also solche, die ne, so wie unsere Firmen jetzt in der EU sesshaft sind und tatsächlich hier halt irgendwie ihren Großteil ihres wirtschaftlichen Vermögens auch haben. Aber es ist auch egal, wo der Hauptsitz ist. Das heißt, viele, viele Unternehmen, darunter dann auch die großen Player wie Amazon, Google und Co., die sind natürlich auch davon betroffen. Und Amazon und Google haben sich wohl bereits freiwillig verpflichtet, diese Regeln auch einzuhalten. Haben ja auch schon viel darüber gesprochen, dass sie deswegen verschiedene Funktionen ihre Modelle auch gar nicht anbieten in Europa. Aber zum Beispiel Meta, Apple und auch sogar das französische KI-Startup Mistral, die sind noch nicht dabei. Müssen sich aber trotzdem daran halten. Das heißt, jetzt ist so ein bisschen die Katze-Maus-Frage, wer zuckt als erstes? Gehen Sie da also die Möglichkeit oder die Gefahr ein, dass Sie jetzt diese horrenden Strafen aufgebürdet kriegen? Oder ziehen Sie sich sogar zurück? Der Mistral-CEO hat einmal darüber gesprochen, vielleicht ist es halt auch Zeit, Europa den Rücken zuzukehren und jetzt woanders hinzugehen, damit ne, man einfach so diese globale Vorreiterrolle immer noch einnehmen kann, weil die EU schafft es halt irgendwie nicht mehr. Weil während die USA und China ihre KI-Industrie einfach maximal deregulieren und noch viel mehr freiere Hand lassen, setzt Europa auf immer striktere Regeln.
Ja, und das beißt sich und das passt, wie gesagt, die News, die Anfang der Woche auch über den Äther ging. Also Donald Trump hat, wie gesagt, ein Dekret unterschrieben, welches ein altes, was Joe Biden unterschrieben hat, wo es sehr stark darum ging, nämlich auf die Risiken im Bereich KI nicht nur hinzuweisen, sondern es sollte letztendlich reguliert werden oder war auch reguliert, bis es jetzt, wie gesagt, die Gegenmaßnahme von Trump gab. Und das bedeutet, in den USA können, wie du es gesagt hast, Unternehmen, die sich mit dem Bereich AI befassen, das sind immer die großen Player, die haben quasi freie Hand. Und es ist sowas wie jetzt das Schlaraffenland, wenn es um die Entwicklung von AI geht. Und es sind halt, und Sicherheitsforscher haben schon darauf hingewiesen, dass in diesem Dekret halt viele Themen rund um Ethik, um Sicherheit sind nicht definiert. Also die können im Grunde tun und lassen, was sie wollen. Und das beißt sich. Wir wiederholen uns, aber beißt sich halt komplett mit der EU-Regulatorik. Und ich habe, wenn man so ein bisschen so weiterdenkt, ja, mich würde nicht wundern, wenn irgendwann Donald Trump sagt, ja, das ist unfair, ja, die Europäer, die, und dann werden wir mit Strafzöllen oder sonst irgendwas, weil wir so eine krasse EU-Regulatorik haben. I don't know. Aber es ist crazy, was gerade passiert und nicht alles, was passiert, ist auch wirklich gut.
Nee, ist es nicht. Und trotzdem zeigt es, da wird halt einfach mit sehr viel Innovation halt irgendwie gearbeitet. Und hierzulande, also ne, in Deutschland, ist gerade die große Diskussion, dass wir ja jetzt einen KI-Führerschein im Job brauchen. Weil in diesem EU-AI steht ja etwas zur KI-Schulungspflicht. Und da steht richtig drin geschrieben, das heißt, wer in der Arbeit mit künstlicher Intelligenz arbeitet, der soll auch wissen, was er da tut. Das sieht diese KI-Verordnung direkt so vor. Und da Deutschland natürlich wieder Klassenbester sein möchte, setzen wir das auch relativ schnell um. Das heißt, Deutschland arbeitet gerade daran, dass Unternehmen sicherstellen müssen, dass ihre Mitarbeitenden über eine gewisse KI-Kompetenz verfügen. So das
Seepferdchen.
Geil, Seepferdchen für KI. Aber also die Frage ist, was heißt denn das? Ich habe mir mal versucht, so ein bisschen einzulesen. Ist es super schwammig. Zunächst einmal gibt diese Verordnung vor, dass alle Anbieter und Betreiber von KI-Systemen sicherstellen müssen, dass alle Mitarbeitenden ausreichend geschult sind. Das sind ja so diese typischen Bullshit-Bingo-Begriffe, ne? Ausreichend und Co. Aber dabei geht es nicht nur um technisches Know-how, sondern tatsächlich steht da auch ganz klar drin, es geht auch um ethische, moralische und rechtliche Aspekte. So, und dann, wenn du dann tiefer eintauchst, dann kannst du es eigentlich zusammenfassen, dass die Mitarbeitenden lernen sollen, wie KI funktioniert. So musst du sagen, okay, was ist das jetzt, ein YouTube-Tutorial? So, weil auf was auch drin steht, das Selbststudium ist offiziell nicht geeignet. Das also steht zumindest in der deutschen Interpretation davon. Und am Ende, es geht ja nicht nur um Hochrisiko-KI, sondern jede Firma, die künstliche Intelligenz einsetzt, ist hier betroffen. Und es wird empfohlen, ganz klare professionelle Schulungen zu machen, Richtlinien zu verfassen, einen eigenen KI-Beauftragten auch zu nominieren. Also alles Möglichkeiten. Wichtig ist aber, es ist erstmal nicht verpflichtend vorgeschrieben, weil es gibt noch keine festen Fristen, außer dass Unternehmen quasi ab sofort sicherstellen müssen, dass ihre Mitarbeitenden die notwendigen Kenntnisse haben. Aber es gibt auch noch keine Aufsichtsbehörde, so, weil die muss ja erst, glaube ich, August 25 eingerichtet werden.
Genau.
Das wird vermutlich die Bundesnetzagentur. Auch das ist aber noch nicht klar. Das heißt, am Anfang ist es, ne, wie überall im schönen Gesetz, Zauberwort Sorgfaltspflicht. Ja, das heißt, bedeutet, dass man irgendwie sagen muss, wenn irgendwie durch den unsachgemäßen Einsatz von künstlicher Intelligenz ein Schaden entstehen sollte, dann könnte es richtig teuer werden. So.
Genau, weil das ist der wichtige Hinweis, Eltern haften wie ihre Kinder. Und das war nämlich genau auch das, was auch schon definiert ist. Wir wissen es dann noch nicht, wie wir das alles kontrollieren. Aber sollte durch den unsachgemäßen Nutzung von KI irgendein Schaden entstehen, haftet das Unternehmen. Und alleine vor diesem Hintergrund würde mich nicht wundern, wenn es demnächst eine Vielzahl von Schulungen gibt.
Ja. Ich glaube, jetzt ist die richtige Zeit, so eine Bude aufzumachen.
Auf jeden genau Fall. Auf jeden
diese
Fall.
Schulungen anzubieten. Ne? Schönes Zertifikat.
Verlinken dazu einen recht guten und übersichtlichen Artikel in den Shownotes. Da steht das alles nochmal für die Interessierten. Alles nochmal sehr umfangreich beschrieben drin.
Genau, das ist jetzt auch ein bisschen, es geht sehr tief, aber vielleicht nochmal kurz für alle. Also es gibt kein KI-Verbot jetzt für Ungeübte, möchte ich sagen. Aber was ihr schon beachten solltet, wenn ihr eure eigene Firma habt oder halt irgendwie auch in einer Firma arbeitet, die KI einsetzt, ihr solltet euch jetzt schon darum kümmern, bevor die ersten, ich sag mal, Beispielfälle auftauchen, bei denen es heißt, hätte man das nicht verhindern müssen, ne? Und es gibt einfach noch keine offizielle nationale Anlaufstelle. Das heißt, ich glaube, man sollte jetzt ein bisschen verfolgen, was macht der Bitkom als Verband? Was sind so typische Mittelstandszentren, IHK und Co.? Was geben die so vor? Und ich glaube, demnächst werden schon die ersten Leitlinien, an denen man sich dann orientieren kann, auch wahrscheinlich ein bisschen transparenter. Aber ich glaube, es ist schon wichtig, sich jetzt damit mal auseinanderzusetzen, damit man nicht irgendwann aufwacht und absurde Strafen dann kassiert.
Und es gibt ja einen Podcast, der alle 14 Tage auf solche Nachrichten hinweist und Tipps gibt und den kann man abonnieren. Kleiner Einspruch, sondern Einwurf quasi. Abonniert den Payment und Banking Podcast, dann kriegt ihr sowas auch immer wieder mit.
Geil, geil, geil. Ich habe ein bisschen was aus der US-Ecke noch.
Sehr schön.
SoftBank ist nämlich mal wieder am Start und die plant jetzt ein gigantisches Investment in OpenAI. 25 Milliarden ist der Scheck groß. Und also ich glaube, falls der Deal durchgeht, hätte das nicht nur Auswirkungen auf OpenAIs Entwicklung, sondern könnte auch wirklich das Kräfteverhältnis im KI-Sektor, zumindest in den Vereinigten Staaten, wirklich neu ordnen. Weil SoftBank, also das ist dieser japanische Tech-Investor, über den wir hier auch ab und zu schon gesprochen haben, die haben ja schon diese 15 Milliarden Dollar in dieses 500 Milliarden Stargate-Projekt zugesichert. Und außerdem hat SoftBank, glaube ich, ganz am Anfang schon mal 2 Milliarden direkt in OpenAI investiert in einer der ersten Runden. Und jetzt kommen nochmal 25 Milliarden on top. So, und allein mit dieser Investitionssumme verliert Microsoft natürlich komplett seinen Exklusivstatus. Ne? Microsoft selbst hatte, glaube ich, 13 Milliarden in OpenAI gesteckt bisher. Aber durch diese Stargate-Vereinbarung sind sie damit nicht mehr der exklusive Cloud-Provider für OpenAI. Und das ist schon so ein strategischer Schachzug von SoftBank, weil ich glaube, die Japaner wollen schon sehr lange mehr Einfluss bei OpenAI und sehen einfach jetzt die Chance, sich auch so, ich sag mal, als Player im Cap-Table ganz nach vorne zu setzen. Und ich glaube auch, Sam Altman möchte auch ein bisschen unabhängiger von Microsoft werden. Ja, von daher ist es so, glaube ich, schon ein sehr, sehr gutes Match, was er da jetzt mit SoftBank anstrebt. Und man muss halt schon sagen, der CEO von SoftBank kommuniziert ja schon seit Jahren, dass er so ein langfristiges Ziel für seine Company hat, das einfach eine Superintelligenz ist, die menschlichen Fähigkeiten übertrifft. Die investieren ja Milliarden und Abermilliarden in Robotik, in Chip-Unternehmen und Co. Und ich glaube, das ist einfach jetzt ein sehr schlauer Schachzug und ein weiteres relevantes Puzzleteil.
Und das, was du sagst, du hast jetzt sehr oft das Wort Milliarden benutzt, auch da nochmal der mini-kleine Hinweis. Nein, das sind keine Versprecher, das sind wirklich die Summen, die investiert werden. Ja, wir in Deutschland denken ja immer so in einstelligen Millionenbeträge. Nee, das sind andere Tickets, die da aufgerufen werden. Und nein, wir haben die Zahl richtig gelesen, es sind dann immer Milliarden. Also es wird viel, viel Geld investiert.
Genau.
Ich habe aber auch was aus den USA. Du hast gerade SoftBank, nicht USA, aber zumindest mit einem gewissen Fokus. Es gibt nämlich auch aus unserem Bereich, ne, also Payment and Banking, eine interessante Nachricht, nämlich Plaid. Das ist ja so die Neobank Fintech Nummer 1 in den USA, in Europa nicht so bekannt, aber zumindest bei uns in der Bubble bekannt, aber nicht natürlich im Consumer-Bereich. Nichtsdestotrotz sehr stark in den USA. Die wiederum arbeiten mit, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, Algebra. Algebraic oder Algebraic wird es wahrscheinlich ausgesprochen, zusammen. Und zwar liefert Plaid Finanzdaten und Algebraic nutzt diese Finanzdaten, um letztendlich sowas zu bauen wie eine Auskunft Hai. Also sowas wie Schufa kann man sich das vorstellen. Also eine große Datenbank, Auskunft Hai, auf die wiederum Kreditgeber drauf zugreifen können, um ja Kredite zu vergeben. Also das System soll also anhand der Finanztransaktionen dabei helfen, ja, bessere Kreditentscheidungen zu treffen und Aussagen darüber geben zu können, ob eine Person eine entsprechende Bonität hat. Mein Bereich, wo ich mir sowieso die Frage stelle, wir haben relativ viele Auskunftshaien, was passiert da? Weil wir hatten das ja schon mal in unserem Podcast in der Vergangenheit. Die Transaktionsdaten, die kann jeder jetzt analysieren lassen durch ChatGPT und Co. Und da kommen schon spannende Aussagen raus. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass man das quasi professionalisiert und wirklich sich mal anschaut, was in den Finanzströmen so drin steckt, glaube ich, dass man gute Aussagen treffen kann, was Kredite betrifft und noch mehr, auch Finanzprodukte, wenn es um Geldanlage geht und Co. Und ich bin immer wieder verwundert, wie wenig, zumindest nach außen hin, wie wenig davon in Europa passiert tatsächlich.
Ja, total. Stimmt. Es ist ein gutes Ding. Ich habe es ja noch nicht durchgelesen, aber es klingt auf jeden Fall sehr spannend mit dem Algebraic. Ich weiß auch nicht, wie man es ausspricht.
Algebraic.
Ja, genau so.
Extraordinary Tales, wo Zahlungsverkehr zur Familienangelegenheit wird und Payment-Legenden geboren werden. Bereit für ein Märchen, das selbst die Brüder Grimm von Neid erblassen lässt? Dann kommt zur PAX 25 am 12. und 13. März im Tippi am Kanzleramt. Hier werden Payment-Legenden vor euren Augen geschrieben. Was euch erwartet? Familiäres Flair. Wie ein Klassentreffen. Nur, dass alle über Zahlungsverkehr schwärmen. Kontroverse Diskussionen. Endlich Leute, die nicht einschlafen, wenn ihr von Transaktionen schwärmt. Vielfalt. Von der guten alten Girocard bis zum Bezahlen per Augenzwinkern. Edutainment Deluxe. Lernen war noch nie so unterhaltsam. Networking on fire. Kontakte knüpfen schneller als der Kartenleser piepsen kann. Unterhaltungsgarantie. Wer gähnt, spendiert Getränke. Und als Sahnehäubchen unsere legendäre Afterparty mit echten Payment-Pionierinnen. Seid dabei, wenn wir die Extraordinary Tales zum Leben erwecken. PAX 25 wird epischer als die Einführung des Euros. Payment Edutainment. Next Level. Ihr seid die Heldinnen dieser Geschichte. PS: Wer nach der PAX nicht mindestens 3 Payment-Märchen kennt, bekommt sein Eintrittsgeld zurück. In Märchengold versteht sich.
Was haben wir noch?
Ich habe noch was von Sam. Du bist doch hier immer der Chief neues Modelltester. Hast du O3 schon probiert?
Ja, habe ich.
Und?
Das schnellste und beste Modell, was es jemals gab. Ja, du, ich kann es nicht so genau sagen. Also ich komme immer wieder zu 4.0 zurück. Das hat aber damit zu tun, weil ich sehr intensiv das Task-Tool nutze, also wo ich selber mir immer wieder nutze, um beispielsweise jeden Morgen bekomme ich eine Übersicht über die aktuellen Entwicklungen im Bereich Finance, Banking und Co. Ja, das ist super gut aufbereitet und das funktioniert mit 3.0 noch nicht. Und was ist mit 3.0 auch nicht funktioniert, man kann halt keine Dateien oder Bild, also alles, was visuell ist, stimmt, kann das Modell noch nicht. Ja. Und ich muss ja ständig wissen, was das für eine Blume ist, die ich unterwegs beim Spazieren gehe, sehe.
Ja, Blumen.
Diese vielen Blumen, die ich sehe und in diesem grauen Stadt, wo ich unterwegs bin. Nein, Spaß beiseite, das funktioniert halt auch nicht. Aber in den wenigen Tests, die ich jetzt habe machen können, das ist schon sehr mächtig, das Ding. Also die Ergebnisse sind super.
Ich habe es noch nicht probiert. Ich habe die Notification immer erfolgreich weggeklickt. Aber für alle nicht so Nerds wie dich, OpenAI hat ein neues Modell vorgestellt, nämlich O3 Mini. Was kann man sagen, das ist der kleine Bruder der bisherigen Modelle, aber mit ein bisschen mehr Grips, also der kleine schlaue Bruder?
So? Ja, kann man so sagen. Also ein bisschen geht es in Richtung DeepSeek, ne? Würde man sagen. Also es denkt mehr nach und es gibt mehr so Schleifen, genau.
Genau, ist jetzt so ab sofort, glaube ich, oder seit 1-2 Tagen bei ChatGPT verfügbar, über die API auch. Hat eine höhere Geschwindigkeit und soll wohl bessere Denkfähigkeiten, finde ich immer irgendwie eine blöde Übersetzung, aber also eine Reasoning sein und halt auch tatsächlich wohl zu niedrigeren Kosten und ist wohl so diese... Also es ist wohl getrimmt auf Programmierung, auf Wissenschaft und Mathe, deswegen auch Reasoning, wie du richtig sagst. Perfekt für alle, die mal wieder irgendwie eine komplizierte Excel-Formel im Nahkampf haben. Ich glaube, für Softwareentwickler könnte es interessant werden. Ich glaube, die bekommen noch ein bisschen mehr Kontrolle beim Engineering, weil die einfach zwischen diesen Reasoning Effort-Stufen heißt es, glaube ich, genau, quasi.
Die können unterschiedliche Low, High, Medium können sie auswählen.
Genau.
Und es ist halt für Entwickler sehr viel kostengünstiger. Die Abfragen sind billiger.
Genau, ich habe gelesen, also
die API-Calls.
Genau, die API-Calls sind günstiger und du hast halt viel, viel weniger Latenz. Also weniger genau. Bäumchen drin. Also ich habe es, wie gesagt, noch nicht getestet, aber es ist spannend. Ich glaube, auch wieder nur Pro-Nutzer und ChatGPT Plus-Nutzer haben Zugriff. Kostenlos glaube ich noch nicht. Aber es ersetzt quasi jetzt O1 Mini, also mal sehen.
Genau, wer aber O1 Mini kostenlos, wir springen ja so ein bisschen hin und her, kostenlos nutzen möchte, der kann sich Microsoft Copilot einfach installieren, weil die haben nämlich genau dieses eigentlich $200 teure Modell einfach in den Copiloten eingebaut. Und wo wir gerade bei Microsoft Copilot sind, wir haben drauf gewartet, wenn ich ganz ehrlich bin. Also ich bin Nächte wach gelegen. Microsoft Copilot ist jetzt endlich integraler Bestandteil von Microsoft Paint. Juhu! Und damit kannst auch du zum Bob Ross werden und endlich Waldbilder malen.
Dass du dir das noch runterladen kannst, geil. Und du hast es noch auf deiner Maschine drauf, ne? 486, Windows 3.1.
Ja, natürlich, das nutze ich jeden Tag. Was glaubst du, womit ich meine Folien mache?
Das habe ich erwartet. Genau. Ich habe noch was aus den USA und dann können wir über den Teich rübergehen. Es gibt ja immer ganz viele News zu den Agenten und ihr alle wisst ja mittlerweile, du im Besonderen, dass das Thema Agentic AI es mir tatsächlich angetan hat und ich da sehr viel Zukunftsmusik erwarte. Und OpenAI hat jetzt seinen ersten KI-Agenten vorgestellt. Das Ding nennt sich Operator. Ist ein virtueller Assistent, der das Internet wie so ein Mensch nutzen soll. Das heißt, anstatt nur Texte zu generieren, klickt Operator, scrollt und tippt so in so einem eigenen Cloud-Browser und es kann so eigenständig dir einen Flug buchen, es kann den Tisch reservieren, einen Uber rufen, Tickets kaufen, was auch immer. Und weil ja das total langweilig wäre, wenn es nur einer wäre, der das per Pressemitteilung rausgebracht hat, hat Perplexity quasi genau einen Tag danach seinen eigenen Assistant gelauncht, der de facto das Gleiche kann. Ja, also der kann Restaurantreservierungen, der kann E-Mails schreiben, der kann Fahrten buchen. Mit einem großen Unterschied, das Perplexity Assistant ist quasi kostenlos. Zumindest bei Android, was ich nicht nutze. Aber ich denke, das wird jetzt ein Matter of Days sein, bis das Ding irgendwie auch bei iOS funktioniert. Aber OpenAI's Operator Probeabo kostet saftige $200 im Monat. Und wenn du das de facto gleiche von Perplexity für lau kriegst, das ist natürlich geil. Aber die benutzen beide jetzt so eine, das nennt sich CUA, Computer Using Agent. Und das ist quasi die Kombination von all den Sachen, über die wir hier ständig reden. Das heißt, du hast eine Bildverarbeitung dabei, um jetzt so Website-Text zu erkennen. Ich glaube, bei OpenAI ist das GPT-4o. Dann hast du ein Reasoning-Modell dahinter, um wirklich zu verstehen, was der Operator tun soll. Und du hast so ein Maus- und Tastatursteuerungsset eingebaut, also um Aufgaben und Aktionen auszuführen. Und was jetzt zum Beispiel Perplexity schon hat, die haben jetzt, glaube ich, eine Kooperation mit DoorDash, mit Instacart, mit Uber. Das bedeutet, dass du bald einfach deinen eigenen KI-Assistenten halt irgendwie nutzen kannst, um dir, weiß nicht, Essen zu bestellen, eine Fahrt, ein Flug, Konzerttickets zu buchen. Und das alles einfach nur per total simplen Textbefehl.
Ja, und das Interessante vielleicht auch da nochmal, um abzuholen. Also eine Mini-Ergänzung, USA only, ist es nicht in Europa nutzbar aktuell.
Huch, echt?
Nee, auch wenn du bezahlst nicht, nee. Und das Zweite, vielleicht, um sich das wirklich nochmal vorzustellen. Also es ist nicht so, dass das alles dann in der ChatGPT-Maske stattfindet, sondern es ist tatsächlich so, dass die Maus anfängt, sich selber zu bewegen und dann Outlook startet oder Mail und dann Dateien anhängen kann oder selber auch suchen kann. Also es so ein bisschen wie früher gab es das wie so eine Malware oder so ein Virus, der deinen Rechner übernommen hat. Nur in dem Fall ist es gewünscht und hoffentlich tut es Dinge, die dann gut für den Menschen sind, der vor dem Rechner sitzt. Aber
ist der gleiche Code?
Ist der gleiche Code, genau, ist der gleiche Code. Genau, und was sie vorgestellt haben gestern, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, das ist ja nicht Operator, sondern wie haben sie es genannt? Research. Research heißt es, ne?
Deep Research nennen sie es.
Deep Research,
also, genau. Also sie wollen viele weitere KI-Assistenten oder Agenten jetzt rausbringen. Und es sind ja alle irgendwie gerade im Agentic-Fieber, auch bei OpenAI. Und das haben sie gestern in der Deep Research rausgebracht. Das ist wie so ein digitaler Sherlock Holmes, habe ich das jetzt für mich mal so genannt als Arbeitsname. Der soll sich so das mühsame Wühlen durch Artikel, durch Studien, durch Blogposts irgendwie die abnehmen und dann in Minuten dir die perfekte Zusammenfassung liefern. Also dieses permanente, ich google das mal eben und dann hänge ich 2 Stunden lang auf diversen Wikipedia-Artikeln fest, aber habe eigentlich nichts anderes, weil sie das gesucht oder gefunden, was ich gesucht habe. Das willst du damit aufheben. Und ich glaube, das basiert auf O3 schon.
Mhm, genau.
Es gibt so einen neuen Test, über den müssen wir auch mal reden. Der heißt Humanity's Last Exam. Also es ist so ein neuer Benchmark-Test, bei dem wissenschaftliche Fragen beantwortet werden müssen. Und der ist wohl viel, viel schwieriger für künstliche Intelligenzen zu beantworten, weil der viel mehr Reasoning irgendwie dabei hat.
Aber lass uns noch mal kurz zurückgehen zu Deep Research. Also das erste, es gibt ein schönes Video, wo OpenAI, die sitzen ja dann immer so schön zusammen. In dem Fall sitzen sie jetzt, glaube ich, in Japan, weil da irgendeine Messe ist und stellen das vor. Und das erste, was ich so dachte, naja, okay, wenn es jetzt darum geht, so wissenschaftliche Artikel, wie du es gerade gesagt hast, ne, nochmal eine irgendwie Studie besser zu analysieren, so im Business-Kontext total nachvollziehbar und mit Sicherheit total hilfreich. Übrigens verfügbar. Seit jetzt sozusagen, also wenn ihr den Podcast dann hört, werdet zumindest die Pro-Nutzer, das sind die, wie teuer ist Pro? Ich glaube $200 im Monat, ne? Also wirklich viel oder noch teurer. Ich
weiß. 200.
Genau, 200 und soll aber dann in den nächsten Wochen auch für Plus und irgendwann dann für die Free-Nutzer ausgerollt werden. Aber was ich sagen wollte, ist, sie haben interessante Use Cases gebracht, die wiederum interessant sind auch für unsere Branche. Wenn wir jetzt mal in Richtung E-Commerce denken, wie viel Zeit wir auch verschwenden, in Anführungsstrichen, um ein interessantes Produkt. Man hat irgendwas gesehen und sucht irgendwas. Man braucht irgendwie für eine Hochzeit oder eine Feierlichkeit ein ganz spezielles Hemd oder Kleid oder Schuhe oder Hose. Auch da wird Deep Research helfen, weil es ja nicht nur jetzt irgendwelche wissenschaftlichen Texte oder Informationen durchsucht werden, sondern es ist völlig egal, was du fragst. Also auch wenn du jetzt irgendwie ein Nischenhobby hast, weiß ich, mit deinen Wellensittichen spazieren gehen, ja, dann kannst du auch da Deep Research beauftragen, ja, was ist die passende Leine, das passende Geschirr, keine Ahnung. Also es hilft halt eben auch in anderen Anwendungsfällen, außer jetzt außerhalb des Business-Kontextes oder des akademischen Kontextes, wo man immer sofort dran denkt, sondern könnte halt auch ebenfalls interessant sein, wenn es darum geht, Produkt-Recommendations, Urlaub, ein Riesenthema. Ich meine, wie viel Zeit, wenn ich jetzt an uns denke, wie viel Zeit wir investieren, um
die stimmt.
Ja, klar, also wo ist es nicht so heiß, ja? Wo ist es nicht so doof für Kinder ab 16, ja? Also die typischen Fragen, ja? Ich hoffe, dass Deep Research da helfen kann.
Oh, es wäre so gut. Also für
du bist ja auch noch am Suchen.
Für alle anderen seit Monaten überlegen Mike und ich in unseren Vorgesprächen und schweifen ab, wo wir denn mit unseren Familien in den Urlaub hinfahren. Und sowas würde echt helfen. Naja, gut, hier nicht abschweifen. Also ich glaube, wir kriegen noch keine Doktorarbeit auf Knopfdruck, aber es ist ein guter Fortschritt. Wir werden es jetzt nicht testen können, weil wir kein Pro-Abo haben. Aber was ich auch gelesen habe, was, glaube ich, auch wichtig ist zu wissen, das Ding geht halt nicht auf Knopfdruck, sondern die Recherchen dauern dann schon irgendwie zwischen 5 bis 30 Minuten, je nach Komplexitätsgrad der entsprechenden Anfrage.
Gut, was haben wir noch? Ich gucke ein bisschen auf die Liste. Ich möchte ja die spannendste Nachricht, die möchte ich ja ganz zum Schluss bringen.
Oh ja. Also, lass mich noch so 2, 3 kleine Sachen machen, bevor du irgendwie hier das Riesending machst. Du bist auch so ein bisschen so den Cliffhanger musst du irgendwie setzen noch, ne? Ja. Ich habe ein bisschen was aus der
Bankenbranche. Bleib dran, bis zum Ende. Bleib dran.
Genau, der heiße Shit kommt ganz am Ende. Genau, es gibt eine Meldung aus der Finanzindustrie, also gab es tatsächlich diese Woche nicht so viel. Laut Bloomberg Intelligence könnten nämlich in den nächsten 3 bis 5 Jahren bis zu 200.000 Jobs durch KI weltweit wegfallen. Also jetzt nicht nur eine wahnsinnig gute Nachricht. Und besonders betroffen sind wohl die Bereiche Backoffice, Midoffice und Operations. Also überall dort, wo du permanent repetitive Aufgaben quasi hast. Natürlich auch Kundenservice, ne, da haben wir schon drüber gesprochen. Chatbots und KI-Agenten übernehmen ja mehr und mehr nicht nur einfache Anfragen, sondern auch komplexere Aufgaben wie Versenden von Unterlagen oder auch Abwickeln von gesamten komplexen Prozessen. Und in mehr und mehr Callcentern sind ja KI-gestützte Systeme mittlerweile auch Standard. Seit diesem Jahr, die werden auch immer besser. Und ich habe ja im letzten Jahr immer mal darüber gesprochen, wie wir bei der DKB die Einführung unseres KI-Chatbots gemacht haben. Und da muss ich auch sagen, der ist mittlerweile nicht mehr wegzudenken. Das ist ein fester Bestandteil und auch sehr, sehr wichtiger Kanal für unsere KundInnen. Und ich glaube, das geht jetzt mehr und mehr Banken und Financial Service-Dienstleistern so. Aber laut Bloomberg geht es gar nicht mehr so nur um das Thema Kundenzufriedenheit, sondern natürlich aus dem angelsächsischen Raum getrieben, ganz doll um Rendite. Das heißt, 8 von 10 Führungskräften in dieser Bloomberg-Studie glauben, dass generative KI die Produktivität und die Umsätze ihrer Banken um mindestens 5% steigern wird, jedes Jahr, year over year. Und sie prognostizieren, dass die Vorsteuergewinne der Banken in den USA bis 27 um 17% steigen könnten. Was sind insgesamt zumindest auf dem Markt $180 Milliarden extra an EBIT. Citigroup selber geht so weit und schätzt, dass 54% aller ihrer weltweiten Jobs im Bankensektor automatisiert werden. Mehr als in jeder anderen Branche. Die leiten das auch wild her. Und sie sagen natürlich, wir wollen auf gar keinen Fall, dass KI unsere Arbeitsplätze komplett ersetzt, ne? Sondern wir ergänzen das natürlich. Aber das ist natürlich total Bullshit, wenn du es irgendwie so einbaust. Und was ich auch witzig finde, ist Jamie Dimon, der CEO von JP Morgan Chase, sieht in Artificial Intelligence auch so das Potenzial, so die Lebensqualität zu verbessern und sagt, seiner Vision nach könnten ja zukünftige Generationen dann nicht nur 100 Jahre alt werden, sondern auch vielleicht nur eine 3-Tage-Woche arbeiten und der Rest ist dann tatsächlich Freizeit. Ist doch gut, oder?
Absolut. Kommen wir zum Cliffhanger, oder? Hast du noch was?
Mach mal deinen Cliffhanger. Den Rest machen wir nächstes.
Naja, ich habe noch 2 Sachen. Also eine Sache fand ich maximal witzig. Virgin kennt man ja ehrlicherweise eher so als Plattenlabel in den 70er Jahren gegründet. Großes Plattenlabel UK. Der Chef von Virgin bekannt durch, hat er nicht auch eine Flugfirma? Also so eine Airline? Ich glaube wohl. Naja, es gibt halt auch die Bank, die Virgin Money. Und die wiederum haben einen Chatbot gelauncht vor wenigen Tagen und Wochen, der seine User rügt, und das finde ich ein bisschen witzig, wenn man das Wort Virgin wiederum nutzt.
Ach Quatsch.
Und, ja klar, also das ist ja sexistisch und dann macht der Chatbot zu, hat aber augenscheinlich ganz vergessen, dass das Unternehmen halt so heißt. Ja, das so am Rande. Fand ich ein bisschen witzig. Genau, wir haben darauf gewartet. Ehrlicherweise, die ganze Branche hat darauf gewartet. Insbesondere natürlich die Branche, Sascha, in der wir beide arbeiten, die Bankbranche. Und die Rede ist von nichts Geringerem. Und das ist wirklich ein Durchbruch in der Technologie und auch wahrscheinlich, ja, also vergesst alles, was ihr bis hierhin gehört habt, wirklich alles. Das Faxgerät ist nicht nur zurück sozusagen, sondern es bekommt eine Renaissance. Es gibt jetzt endlich künstliche Intelligenz für Fax, kein Witz. Und zwar gibt es ein Experiment oder vielmehr einen Prototypen, wie man es auch immer nennen mag, einen Feldtest sozusagen, an dem jeder teilnehmen kann. Wir verlinken es natürlich in den Shownotes und dann kann jeder, der möchte, einen Fax schicken mit einer Bitte, übersetze dieses Dokument, analysiere, was auch immer. Und man bekommt natürlich die Antwort als Fax zurück. Gerade für unsere Branche natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und ich würde nicht wundern, wenn jetzt hektisch alle alten Faxgeräte dann doch nochmal rausgekramt werden. Also das Faxgerät ist zurück und es gibt jetzt auch AI für das Faxgerät.
Das ist echt gut. Das ist ein schönes Ding. Also auch wirklich eine stark gemachte Website.
Absolut.
Vertrauen. Auch der Trusted Shop von Ecomi mit Käuferschutz. Ne? 4,77, ja. Sehr gut. Let's do it.
Ich muss jetzt faxen.
Hast du gar keine Tools, also so null?
Nee, wirklich, ich habe mehr Kulpa. Ich habe extra noch geguckt, heute Morgen in der langen Bahnfahrt, die ich jetzt hinter mir habe, und ich habe keine wirklichen Tools gefunden. Also nichts, was wir nicht schon hätten oder was so ein bisschen langweilig ist. Also jetzt das 700. bildgenerative AI-Tool vorzustellen, ist auch ein bisschen boring.
Na gut, du hast einen Fax.
Aber nächstes Mal.
Lass uns mal einen Fax checken nachher.
Ein Fax, ey, das ist auch schon ein Tool, oder? Das geht auch als Tool durch.
So, bevor wir uns in Rage reden, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war unsere heutige Folge mit ganz, ganz vielen News. Nicht wirklich Deep Dives. Mal sehen, was die Zeit für die nächsten 2 Wochen so bringt. Wenn ihr Feedback für uns habt oder ihr euch ein ganz spezielles Thema mal wünscht, auch gerne wieder Doomsday oder eine Tieferlegung von den aktuellen EU-AI-Themen, schreibt uns gerne über die üblichen Kanäle, gerne direkt an Payment and Banking oder natürlich auch uns beide per LinkedIn kontaktieren. Und dann nehmen wir das gerne mal auf, weil wir natürlich auch Lust darauf haben, wirklich die Themen zu bearbeiten und hier zu diskutieren, mit denen ihr euch wohlfühlt. Ansonsten würde ich sagen, vielen Dank, Mike, hat Spaß gemacht und wir sehen uns bald.
Vielen Dank, wie immer.
Peace.
Tschüss.